SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute hören Sie die 7. von 30 Folgen des Romans Impulsion, eine naturunheilkundliche Schauergeschichte von Olga Tokarczuk. Die Messe für Frau Opitz wird gehalten. Einen Tag nach Mieczysławs Ankunft war sie erhängt im Gästehaus für Herren aufgefunden worden. Über eine Woche ist seitdem vergangen. Jetzt wird sie beerdigt. Nicht in Görbersdorf, dort gibt es ganz bewusst keinen Friedhof. Der Tod soll ferngehalten werden. Nur die Messe findet hier statt, in der kleinen Kirche. Mieczysław Wojnicz erscheint zu spät, der Gottesdienst ist schon im Gang und sofort fällt ihm eine schlanke, große Frau ins Auge, eine elegante Erscheinung in flaschengrünem Kleid und honigfarbener Pelerine. Mieczysław ergreift eine tiefe Sehnsucht nach etwas, das ihm bekannt ist, das er aber nicht zu benennen weiß. Nur eines weiß er, hofft er, eines Tages wird er es finden. Es liest Timo Weißschnur.
Sein Vater hatte immer wiederholt, auch wenn Wojnicz nicht hätte sagen können, in welcher Situation die Worte tatsächlich gefallen waren, er wiederholte es, auch ohne den Mund zu öffnen, dass Frauen von Natur aus trügerisch und launisch seien. Verschwommenen Gemüts. Man wisse nicht, woran man sich bei ihnen halten, wie man ihnen vertrauen solle. Sie entzögen sich, glatt wie Schlangen, glatt wie Seide. Eine eigenwillige Bildlichkeit, fürwahr. Man könne sie nicht halten, sie entwandten sich und lachten dann noch über unser Ungeschick. Sein Onkel Emil hatte immer wieder ein Sprichwort angeführt. Mieczysław war es gut im Gedächtnis. Auf Glyceria war es gemünzt gewesen oder auf eine Verlobte des Onkels, die ihm den Laufpass gegeben und einen anderen geheiratet hatte. Und der Onkel, ansonsten ein wohlerzogener Mensch mit tadellosen Manieren, nahm den Löffel aus der Suppe und fuchtelte damit über dem Teller. »Weib und Kröte tun nichts Gutes kund, sind mit dem Teufel als Drittem im Bund.« Der kleine Mieczysław hatte sich bemüht, den Sinn der Redewendung zu ergründen, doch konnte er nicht erfassen, was sein Onkel, der zumeist Uniform trug und sich überaus präzise auszudrücken wusste, mit diesen Worten sagen wollte. Was sollte die Frau mit Kröte und Teufel zu tun haben? Die beiden Gefährten in dieser sumpfig-düsteren Zusammenstellung entführten die Frau aus den ordentlich tapezierten bürgerlichen Schlafzimmern, zogen sie in den Wald, ins Nadeldickicht, in feuchte Düsternis, denn diese drei sollten offenbar Geschwister sein, die aus demselben finsteren Waldesabgrund stammten, aus denselben lichtlosen Tiefen, die keine menschliche Stimme erreichte, die kein menschliches Auge jemals sah. Und jeder Reisende müsste sich dort sogleich verirren. Nun gut, aber solche Wälder gab es nicht in der Lemberger Gegend, weiter weg vielleicht, in Volynien oder an den Hängen der Karpaten. Sich eine Ähnlichkeit zwischen Glyceria und einer Kröte vorzustellen, fiel ihm schon leichter, als Glyceria mit dem Teufel in Verbindung zu bringen, auch wenn er den Teufel noch nie gesehen hatte und, ehrlich gesagt, auch gar nicht an ihn glaubte. »Ammenmärchen«, sagte sein Vater, wenn die Rede auf den Leibhaftigen kam. Was aber die Kröte betraf, ja, das schon eher, denn Glyceria war dick und unförmig und Röcke und Schürzen verunstalteten ihren Körper noch mehr. Würde sie in der Küche einmal in die Hocke gehen und dann den Kopf heben, da wäre sie einer Kröte durchaus ähnlich. Nach dem Gesang wurden einige Verse aus dem Matthäusevangelium gelesen. Es war das Gleichnis von den Schafen und den Böcken, dem Wojnicz bisher keinen näheren Gedanken gewidmet hatte. Der Menschensohn wird kommen, und wie ein guter Hirte die Schafe von den Böcken scheidet, wird er die Gerechten von den ungerechten Menschen scheiden. Wojnicz taten die Böcke leid. Es waren doch so kluge Tiere. Auf ihrem Gut auf dem Dorf hatten sie eine ganze Herde Ziegen gehabt. Die Zicklein waren drollig gewesen, voll wagemutiger Neugier. Als Kind hatte er mit ihnen gespielt, ihnen sogar eine eigene Art von Humor zugedacht. Was hatte der Erlöser gegen die Böcke? Hatte es damit zu tun, dass sie keine Jungen bekommen konnten und keine Milch gaben? Aber wo blieben dann die Ziegen und die Zicklein? Hatte das Evangelium sie ausgelassen? Was für ein seltsames Gleichnis, dachte er. Und einen Augenblick lang überlegte er, ob Frau Opitz wohl eher ein Schaf oder eine Ziege gewesen wäre. Und er selbst? Der graue Löwe und August und Thilo? Waren sie Böcke? Von der deutschen Predigt des Pastors, der zudem im hiesigen Dialekt sprach, verstand er so gut wie nichts. Und die Fantasie, nicht mehr in Schach gehalten durch die Aufmerksamkeit, spielte ihm Streiche. Jetzt hatten die Menschen in der Kirche die Köpfe von Schafen und Böcken. Und mehr Böcke waren es, oh ja, markanter schienen sie, mit wachen Blicken, doch auch die konzentrierte Sammlung in den Schafsgesichtern machte Eindruck, vor allem auf der Seite, auf der die Frauen saßen. Sanfte, langgezogene Mienen, weiche Mäulchen, ein milder, vertrauensvoller Blick. Ja, der Blick. Eine ganze Weile schon spürte er ihn, im Nacken, am Hals. Er drehte sich um, als interessierte er sich für das kärgliche Interieur der Kirche. Hinter ihm saß ein Junge, in halbwüchsigem Alter, mit einem blässlichen Gesicht, das von Röte überflogen war, eine Drahtbrille mit ungewöhnlich starken Gläsern auf der Nase, wie eine Lupe vergrößerte sie die grauen Augen. Wojnitsch war es, als hätte der Junge auf diesen Blick gewartet. So spannungsgeladen war die Begegnung der Augen, als wollte er ihm ein Zeichen geben, ihn an etwas erinnern. Wojnitsch wurde das Peinliche der Situation bewusst. Rasch drehte er sich wieder um, bemüht, den Augenblick aus seinem Bewusstsein zu verbannen. Vorzeitig stahl er sich aus der Kirche. Er wollte die letzte Runde des Mittagessens nicht versäumen. Notfalls würde er sich damit herausreden, dass ihm unwohl gewesen sei. Alle hier waren schließlich krank. Doch offenbar hatten auch noch andere mit der langen Predigt des Pastors ihre Last gehabt. Am Kirchentor standen drei Männer mit eigenartig dunklen Gesichtern, die wirkten wie von Rauch gebeizt. Sie rauchten auch Zigaretten, unterhielten sich halblaut, von bläulichen Schwaden umwölkt. Sie schienen zu warten, dass ihre Familien aus der Kirche kämen. Wojnitsch aber wartete nicht auf seine Kurgefährten. Mit einem Anflug schlechter Laune machte er sich auf den Weg hinunter ins Dorf. Weit schritt er aus mit seinen schlanken Beinen, ja, er lief fast zum Kurhaus. Der plötzliche Hunger machte sich bemerkbar wie eine Glocke, die zur Messe des Leibes rief. Zum Friedhof in Langwaltersdorf fuhren sie mit zwei Droschken. Es war ein guter Vorwand, aus dem Görbersdorfer Tal hinaus und in die Welt zu kommen. Sogleich wurde auch das Wetter heiterer. Mehrmals drang das scharfe Licht der Herbstsonne durch die Wolken, das die Feerie der Farben an den Berghängen erstrahlen ließ. Sie folgten einem Bergfluss, an dem die Einheimischen Teiche angelegt hatten, in denen sie Forellen züchteten. Jetzt erst kam einem zu Bewusstsein, wie einzigartig dieses Görbersdorf gelegen war. Unter dem Eisenbahnviadukt fuhr man durch eine enge Unterführung in den Ort. Zwei Fuhrwerke, wie sie in der Stadt benutzt werden, um Kohle und andere Waren zu transportieren, wären hier kaum aneinander vorbeigekommen. Hinter diesem Tor also öffnete sich Görbersdorf mit seinem Tal, das angeblich über einem großen unterirdischen See lag, rechts und links von Bergen umgeben, die zwar nicht übermäßig hoch waren, den Ort aber doch dicht umschlossen. Deshalb hatte August gesagt, sie lebten hier wie in einer leidener Flasche, in der sich allerlei Erschütterungen gegenseitig auflüden, woraus elektrischer Strom entstünde. Der Friedhof in Langwaltersdorf war alt, mit dicht gedrängten Gräbereien. Als er angelegt worden war, hatte noch niemand an die Toten der Sanatorien gedacht. Bald wäre kein Platz mehr für weitere Bestattungen. Neben einem schlanken Kirchlein war er gelegen, fast an der Kreuzung zweier gepflasterter Wege, von denen der eine nach Waldenburg führte und der andere, auf der flachen Hochebene, über Wüstegiersdorf nach Glatz. Der Friedhof sah anders aus als jene, die Wojnitsch aus seiner Heimat kannte. Eine Bescheidenheit, wie er sie hier zu Gesicht bekam, war er nicht gewohnt. Im Osten waren die Gräber prunkvoll ausgeführt, jedes auf eine andere Weise mit üppigem Figurenschmuck versehen. Seit der Kindheit hatten ihn immer am tiefsten die weinenden Engel berührt, vielleicht auch deshalb, weil auf dem Grab seiner Mutter eine solche Figur zu sehen war. Auf angeblichen Wunsch des Sohnes hatte der Vater die Arbeit bestellt, doch war der Sohn damals noch viel zu klein gewesen, als dass er sich entsprechend hätte äußern können. Und dennoch, Dem Vater mochte es so erschienen sein, als hätte Mjetschis diesen Wunsch gehabt, einen Engel für das Grab der Mutter, die, wenige Monate nachdem sie das Kind zur Welt gebracht hatte, gestorben war, entkräftet von den Anstrengungen der Geburt und einer Melancholie, deren Ursachen im Dunkeln lagen. Und nun blieb Mjetschiswafs Erinnerung für immer mit der schlanken Gestalt des steinernen Engels verbunden, der in tiefer Verzweiflung niederkniete, in einer Pose, wie sie himmlischen Wesen wohl nicht anstand. Die hiesigen Menschen pflegten auf andere Weise ihre Erinnerung an die Verstorbenen. In ihrer Neigung zum Handfesten griffen sie auf Fotografien zurück, die sie, sorgsam gerahmt, auf Möbelstücke stellten oder an die Wände hängten. Die Grabreihen auf dem Friedhof sahen eine wie die andere aus, in vernünftiger Verteilung angelegt, ebenso bescheiden wie gepflegt. Ein Steinmetz hatte die dem Gedächtnis nötigen Hinweise in den Stein geschlagen, Vor- und Familienname, Geburts- und Todesdatum, manchmal auch nur Letzteres. Wer die Verstorbenen gewesen waren, ließ sich nicht erfahren, die Vorstellung erhielt keine Anhaltspunkte. Der angehende Ingenieur Wojnicz aber sah den Friedhof aus einem eigenen Blickwinkel, als Schnitt durch die Schichten des Bodens, durch die horizontal verlaufenden Linien, wie auf den Diagrammen, die sie im Studium angefertigt hatten. Die oberste Schicht, das waren die rechteckigen Grabstätten, darunter das Gras und die Pflanzen mit ihren Wurzeln, die sich in die Tiefe reckten. Dann die bereits ruhende Erde, die sich dennoch von den weiteren Schichten dadurch unterschied, dass sie in künstlicher Durchmischung entstanden war. Die längliche Form des Sarges mit seinem Inhalt, die undeutlichen Umrisse dessen, was von einem menschlichen Körper übrig bleibt, der längliche Schemen mit den Inkrustationen der Knochen. Wojnicz wandelte allein zwischen den Grabreihen dahin, las die Namen der Verstorbenen. Auf der anderen Seite der Hauptallee verlor sich die Dominanz der drei Namen, Fischer, Opitz und Tilch. Dort, unter einem hoch aufragenden Kreuz, begann das Gräberfeld des Sanatoriums. Nun unterschieden sich die Grabstätten tatsächlich voneinander. An manchen war ein orthodoxes Kreuz eingraviert, andere bestanden nur aus einer nicht allzu großen Platte, ohne jegliche religiöse Symbolik, die hochkant stand und in eine andere Richtung blickte als die übrigen Gräber. Und die Namen, deutsche vor allem, aber auch französische und, siehe da, polnische, ebenso tschechische und ein paar schwedische. Der Tod war ohne Frage kosmopolitisch. Wojnicz sah, dass der Wagen mit dem Sarg bereits an seinem Bestimmungsort angelangt war. Die Trauernden nahmen Aufstellung um das ausgehobene Grab. Sein Blick fand die Herren August und Lukas. Er trat zu ihnen, stellte sich schweigend neben sie. Auch Opitz sah er, mit gesenktem Blick stand er da. Der ernste Raimund, frommer, ein wenig abseits, der aufmerksam sämtliche Trauergäste musterte. Die anderen Gesichter kannte Wojnicz nicht. Manche zogen mit ihren tiefen Schatten um die Augen den Blick auf sich. Man hätte vor ihnen erschrecken mögen. Auch Frau Weber und Frau Brecht waren zugegen. Sie trugen schwarze Kopfbedeckungen, die an Suppentöpfe denken ließen. Das war auch schon die ganze Gesellschaft. Die Zeremonie ging rasch vonstatten, ohne viel Federlesens, als gäbe es nichts weiter mehr zu sagen zu diesem schrecklich makabren Vorfall, als sollte er so rasch als möglich vergessen werden. Und das tat Wojnicz auch. Er vergaß. Als sie zum Gästehaus zurückfuhren, fragte er Lukas und August ein wenig arglistig oder gar boshaft, ob sie an die Unsterblichkeit der Seele glaubten und was mit selbiger Seele nach dem Tode geschehe. Eine solche Lawine an Ideen, Argumenten, Gegenargumenten, Zitaten und Anspielungen löste er damit aus, dass er, als sie am Ortseingang von Görbersdorf am Marienhaus vorüberkamen, nicht mehr wusste, wovon die beiden sprachen und nur noch eines wünschte, sich hinzulegen. Der Zufall wollte es, dass in jenem Moment, als Frau Opitzens Leichnam an Seilen in die Tiefe des Grabes gelassen wurde, die herbstliche Tag- und Nachtgleiche eintrat. In diesem Zustand der Ekliptik waren alle irdischen Schwankungen ausgeglichen. Niemand freilich bemerkte es, die Menschen hatten Wichtigeres im Kopf. Uns aber ist es nicht entgangen. Im Tal, das sich über dem Spiegel des unterirdischen Sees erstreckte, trat Ruhe ein, und man spürte nicht nur keinen Wind, der hier ohnehin selten war, man spürte nicht einmal den leisesten Hauch, als hielte die Welt den Atem an. Späte Insekten sitzen reglos an Pflanzenstängeln, ein Star erstarrt, den Blick auf eine bereits verflogene Bewegung gerichtet, die durch die Petersilienbüschel eines Gartens huschte. Ein Spinnennetz, zwischen Brombeerranken gewoben, hört auf zu beben, spannt sich, im Bemühen, Wellen aus dem Kosmos zu erlauschen. Das Wasser hält im Talus der Moose inne, als wollte es für immer dort verharren und vergessen, dass es Wasser heiße, weil es fließt. Für die Regenwürmer ist diese Spannung in der Welt ein Zeichen, Zuflucht zu suchen vor dem Winter, in die Tiefen der Erde sich zu begeben, in der Hoffnung vielleicht, die Reste des Paradieses zu finden. Auch die Kühe, die das bereits gelbe Gras wiederkäuen, halten inne, und für Augenblicke stockt ihre innere Fabrik des Lebens. Das Eichhörnchen betrachtet das Wunder der Nuss und begreift, dass dies die reine, kondensierte Zeit ist und zugleich das eigene Künftige vor Augen führt, in wunderliche Form gefasst. Alles bestimmt sich neu in diesem kurzen Augenblick, fasst seine Grenzen neu und seine Ziele, und die Ränder für diesen Atemzug verschwimmend schließen sich wieder zur Kontur. Ein winziger Moment des Gleichgewichts zwischen Licht und Dunkelheit, kaum zu erfassen, kaum zu erspüren, ein winziger Moment, in dem das Muster sich erfüllt, das Versprechen der großen Ordnung. Es währt nicht länger als ein Wimpernschlag. In diesem Krümchen Zeit kehrt alles zu jener Vollkommenheit zurück, die der Trennung von Himmel und Erde vorausgegangen war. Doch sogleich löst die Vollkommenheit sich auch schon wieder auf, gleich einer Spiegelung im Wasser. Das Bild wird trübe, die Dämmerung fließt der Nacht entgegen, und die Nacht gewinnt die Oberhand. Nun wird sie ihren Tribut einfordern, Abend für Abend die nächste Bastion erobern. 5. Löcher in der Erde. Wenige Tage nach dem Begräbnis kamen zwei Polizisten in Zivil aus Breslau und führten im Speisesaal einige Gespräche. Wojnicz befragten sie nur flüchtig, als sie erfuhren, dass er eben erst angereist war. »Kannten Sie die Unglückliche?« fragte ihn der eine. »Ob ich sie gekannt habe? Nein, nein, ich habe sie nicht gekannt. Aber gesehen haben Sie sie?« Wojnicz überlegte. »Ja, gesehen habe ich sie, aber nicht zur Gänze.« »Was wollen Sie damit sagen?« fragte der Polizist beunruhigt. »Ich habe sie nur in Ausschnitten gesehen. Wissen Sie, in dieser kurzen Zeit war sie unablässig in Bewegung, so dass ich entweder nur ihre Hände mit dem Tablett sah oder aber ihren Schuh, der eine zufallende Tür aufhielt.« Wojnicz blinzelte, als ließe er die Bilder von Opitzens Gattin vor seinen Augen vorüberziehen. Die Polizisten sahen einander mit kaum verhohlenem Spott an. »Haben Sie einmal mit ihr gesprochen?« »Nein, natürlich nicht. Sie war eine Bedienstete. Ich bin erst vor wenigen Tagen hergekommen. Einen Tag nach meiner Anreise ist sie verstorben.« »Kennen Sie denn die Menschen, die hier im Gästehaus untergebracht sind?« »Nein, ich habe zum ersten Mal mit ihnen zu tun. Das heißt, wir lernen uns langsam kennen. Wir warten hier alle auf einen Platz im Kurhaus.« »Ach so, ich hoffe, es wird dort bald etwas frei«, bemerkte der Polizist und verstummte betreten. Seine Lippen erwogen einen Moment, eine Verzeihung zu formen, kamen dann aber offensichtlich zu dem Schluss, der Fauxpas sei unbemerkt geblieben.
»Er hat sie gequält«, flüsterte Thilo Mieczysław zu, als sie nach oben gingen. »Das habe ich Ihnen selbstredend nicht verraten. Vorher hat er sie ganze Wochen hindurch gezwungen, im Keller zu schlafen, dort, wo Kartoffeln und Sauerkraut lagern. Die Briefe von ihrer Familie hat er abgefangen. Wie soll ich es sagen? Sie war seine Leibeigene. Am Tag vor ihrem Tod habe ich mit eigenen Augen gesehen, wie er sie mit einem hölzernen Kochlöffel auf den Kopf geschlagen hat, weil ihr das Fleisch angebrannt war. Deswegen bleibt mir auch sein Essen im Halse stecken. Was gäbe ich darum, im Kurhaus speisen zu dürfen?
Thilo musste erneut Temperatur haben. Er redete wohl im Fieber, dessen war sich Wojnitsch sicher. Welche Erleichterung, als er sich endlich auf seinem Zimmer befand. Als am Nachmittag alle bei ihren Anwendungen im Kurhaus waren und Opitz seinerseits zu Besorgungen nach Waldenburg aufgebrochen war, wurde Mieczysław bewusst, dass dies die einzige Zeit am Tage war, in der sich niemand im Haus befand. Um 16 Uhr warteten Raimund und die anderen Burschen von den Gästehäusern und Villen vor dem Marienhaus auf die Post, um sie alsdann im ganzen Dorf auszutragen. Die Nachrichten waren ein wenig verspätet, doch bis zum Abend noch immer aktuell. Wojnitsch war gern allein. Es schien ihm, als lockere sich erst dann der Kragen, der ihm vor langer Zeit um den Hals gelegt worden war. Ein steifer, die empfindliche Haut reizender Kragen, den er immer tragen musste, wenn er in Gesellschaft anderer war. Er war fest entschlossen, den Dachboden zu inspizieren. Jene merkwürdigen Geräusche, die des Nachts von dort zu hören waren, konnte er nicht einmal benennen. Ein Gurren war es nicht, eher ein Puffen, so etwas wie ein Atmen in Verbindung mit einem Glucksen. Er hatte einmal gehört, dass in vielen alten Häusern auf den Dachböden Marder und andere kleine Raubtiere lebten. Vielleicht hatte auch hier solches Getier vor dem Winter Einzug gehalten. Die schmale Holztreppe führte von ihrem Stockwerk auf den Boden, wo von einem kleinen Gang die Türen zu drei Räumen abgingen. Schlichte Türen waren es, ohne Verzierungen, wie sie diejenigen unten im Haus aufwiesen, aus Brettern gezimmert und mit altmodischen ehernen Schlössern und Klinken versehen. So leise wie möglich öffnete Wojnitsch die erste Tür auf der rechten Seite und schaute in ein schmales Kämmerchen mit Mansardenfenster, unter dem ein eisernes Bett mit einem Überwurf stand. Dieser war aus vielen verschiedenartigen Stoffen genäht, die wohl durchdacht und geschmackvoll aufeinander abgestimmt waren. Mit seinen Rosé- und Violetttönen wirkte er fröhlich und mädchenhaft. Die Wände bedeckte eine verblichene blasslila Tapete mit weißen Längsstreifen. Auf dem Frisiertisch stand eine Fayenceschüssel mit passendem Krug. Auf der Kommode daneben lagen eine Haarbürste und ein Kamm, stand ein Töpfchen Pomade. Vor einem kleinen quadratischen Spiegel schillerten mehrere sorgsam gebundene Haarschleifen. Außerdem gab es noch einen Tisch mit Häkeldeckchen, einer wassergefüllten Karaffe und einem Glas. Davor wiederum stand ein Stuhl, der ganz von einem achtlos darüber geworfenen Kleid verdeckt wurde. Es war dunkelblau und ein wenig abgetragen, an den Säumen leicht verschlissen. Als Wojnitsch den schmalen, eintürigen Schrank öffnete, sah er mehrere Kleiderbügel und ähnliche Kleider wie dasjenige auf dem Stuhl. Unten standen Stiefel, in deren Schäften zerknülltes Zeitungspapier steckte, um sie aufrecht zu halten. Auch ein Weidenkorb mit Wollknäueln, überwiegend in den Farben Violett, Rosé und Weiß, befand sich dort, zwei Stricknadeln staken bedrohlich darin.